In der heutigen Episode begrüße ich den Rolly Graf, Head of Global Marketing and Communications bei der VZUG. Er kennt Marketing und Sales aus den verschiedensten Blickwinkeln, denn in seiner Karriere hat er Erfahrungen bei KMUs, Agenturen, Startups und Grossunternehmen dürfen sammeln. Zudem hat er als Vereinspräsident über 10 Jahre lang Luzern mit dem gratis Open Air Funk am See beschenkt. An dieser Stelle danke vielmals für die tolle Stunde und herzlich willkommen, Rolly. Schön bist du da.
Danke, Nadi, merci für die Einladung in die Lüchterstadt, in die Göpsigerstadt und auch, wie wir sehen, in die Weihnachtsstadt.
In die Weihnachtsstadt, genau. Ja, ich habe ja kurz umrissen, wie als ich es ein bisschen recherchiert habe oder noch im Kopf hatte. Willst du da etwas ergänzen oder korrigieren?
Ja, es ist immer spannend, zurückzuschauen, natürlich, wenn man irgendwann mal 42 ist und denkt, so, wo ist eigentlich alles losgegangen und wo hocke ich heute, habe ich mir das so vorgestellt. Ich glaube grundsätzlich, man hört es vielleicht mit dem Dialekt nicht an, aber ein Herzluzerner, das ist meine Herzstadt, meine Seelenstadt, auch wenn ich jetzt gerade im Moment nicht da wohne. Losgegangen ist eigentlich bei mir so ein bisschen in der Konsumgüterindustrie. Ich habe ein Praktikum gemacht in der Emmi. Da kann ich dann etwas dazu sagen. Wie ist es, wenn du als junger Schnösel in ein Projekt reinkommst und musst eine Webseite machen?
Ja, sehr gerne, aber dort kommt man sicher dann nachher auch noch im Detail rein, oder?
Sehr gerne, nachher gebe ich gerne Auskunft. Dann bin ich bei der Brauerei Eichhoff gewesen, auch noch. Das war auch eine Herzensangelegenheit gewesen. Damals natürlich noch nicht aufgekauft worden von den Heineken. Und dann hat sich mein Weg sich ein bisschen gegeben über vor allem digitale Themen. Ich bin heute nicht mehr so der digitale Nerd, sage ich jetzt mal. Ich bin eher ein bisschen der Generalist geworden, aber das Digitale hat mich dann immer ein bisschen begleitet. Ich bin dann auch bei der Post oder bei einer Tochtergesellschaft von der Post gewesen, habe dort noch einen Webshop aufgebaut. Dann bei der Regarde.ch.
Ja, haben wir uns kennengelernt.
Genau, haben wir uns kennengelernt. Und dann bin ich noch in einem kleinen Startup gezogen, wo wir ein Konstruktionsspielzeug hergestellt haben, wo ich als CMO arbeiten durfte. Und ja, jetzt bei der VZUG seit 4,5 Jahren.
Das ist gut. Du hast jetzt eigentlich alles schon durch, oder? Also in dem Fall sind wir jetzt fast schon am Ende. Nein, natürlich nicht. Wir werden natürlich auf die einzelnen Positionen noch reinspringen. Ich habe dort noch ein paar Fragen vorbereitet. Aber wie immer ist es eigentlich noch so, wir fangen mit ein paar Warm-up-Fragen an, um ein bisschen warm zu werden. Du bist zwar sprudelig schon, wie man gemerkt hat. Die erste Frage ist, auf welches Tool oder Service könntest du im Alltag nicht mehr verzichten. Im beruflichen Alltag, meine
ich. Die ersten paar Podcasts ist immer Slack genannt worden. Das sage ich nicht. Wir haben Slack nicht. Bei uns ist es Rike. Wir haben Rike im Einsatz bei uns, vor allem in der Abteilung, in der Marketingabteilung. Das ist es für die, die es nicht können. Das ist eigentlich ein Projektmanagement-Tool, ein Kollaborationstool. Und das haben wir vor etwa 4 Jahren eingeführt, weil wir einfach etwas gebraucht haben, um die Zusammenarbeit auch ein bisschen einen Rahmen geben. Und,
ist das auch mit externen, die dort drauf arbeiten, oder ist das vor allem intern?
Das ist nur intern.
Ja. Okay.
Korrekt, ja. Und sonst halt alles so 365.
Hinter der
Stadt. Wir haben sogar noch Telegram auch im Einsatz als Kommunikationskanal, wo wir auch eigentlich nicht mehr wegdenken könnten.
Sehr schön. Denn im Business-Kontext hast du mal einen schlechten Tipp bekommen oder etwas besonders Schlechtes gehört?
Ja, ich habe ein bisschen Angst vor dieser Frage.
Haben alle, ich weiss nicht wieso.
Ich finde die Frage ja grundsätzlich sehr gut. Darf ich es vielleicht anders beantworten? Ich komme immer wieder in verschiedenen Situationen mit dem Wort agil, Agilität etc. in Konfrontation. Und ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht ein bisschen schlechte Erfahrung gemacht mit dem Thema Agile, wenn man es so ein bisschen neudeutsch möchte ich sagen oder Englisch möchte ich sagen. Ich glaube, es ist eine sehr grosse Herausforderung, wenn man sich das auferbürgt. Und ich kann nicht einfach sagen, wir sind von heute auf morgen Agile. Ich habe schon Firmen gesehen, die grosse Probleme mit dem hatten, wenn man sich das antut. Ich glaube, das muss man situativ anschauen. Und darum würde ich jetzt sagen, ich habe jetzt nicht grosse, schlechte Erfahrungen damit gemacht, aber das ist jetzt nicht etwas, was ich gerade jedem würde raten in dem Sinn.
Ja, das ist sicher ein sehr guter Punkt, oder? Ich glaube, was ich da manchmal nicht verstehe, wenn es Leute gibt, die das fast als ihre Religion anschauen und sagen, das ist der einzige richtige Weg, weil es kommt extrem auf die Unternehmen an. Und dass man von der Agile-Seite auch Wasserfall verteufelt, ist halt auch nicht korrekt, weil man muss sagen, es gibt wirklich Projekte, die Sinn machen, so abzuwickeln. Oder einfach auch ein Zwischending kann manchmal sehr spannend sein, weil ich kenne viele, die auch nicht Agile arbeiten, aber so viel Inkrement verwendet in ihrem Alltag an Meetings und so, die eigentlich aus dem Agile kommen, wo man dann sagen kann, ja gut, Es ist beides ein bisschen, oder? Aber das ist spannend.
Ich sehe, das Thema ist ja bei dir sehr omnipräsent.
Ja.
Wir haben uns ein bisschen intern geeinigt, dass wir gesagt haben, wahrscheinlich ist der Weg, den wir gehen müssen, irgendwo der Mittelweg, oder?
Genau, finde ich auch.
Im Wasserfall können wir nicht ganz weg über.
Ja.
Aber es hat durchaus auch interessante Ansätze. Und die kann man auch, wenn man sich einen Wasserfall zugrunde legt, kann man die trotzdem verfolgen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Dann das Letzte ist noch, hast du ein Thema, das dich sehr interessiert, wo du noch nicht dazugekommen bist, im Detail zu recherchieren, anzuschauen? Haben ja alle.
Ja, haben wirklich alle. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Ich habe aber eins mitgenommen oder ein Thema, das mich im Moment sehr stark beschäftigt, das ich super spannend finde und glaube, da stehen wir erst so ein bisschen am Anfang. Jetzt auch, wenn ich aus Sicht von der VZU anschaue, ist Gamification im Marketing. Das ist wirklich super spannend. Da gibt es auch gute Bücher dazu. Hooked zum Beispiel, die sich dafür interessiert, ein grossartiges Buch.
Okay.
Ich glaube, da haben wir noch ein grosses Potenzial. Wahrscheinlich nicht nur im Marketing, sondern halt auch generell übergreifend im Unternehmen. Das finde ich super spannend. Und das suche ich gerade sehr stark auf.
Sehr gut. Das klingt sehr spannend. Und wir werden es sehen, wenn es dann grosse Gamifications gibt, wenn ich dreimal in der Woche wasche mit der VZU-Maschine und dann etwas bekomme, weiss ich, hast du das Buch gelesen oder bist du dazugekommen?
Genau, also das gäbe sicher Bonuspunkte, wenn du dreimal in der Woche hörst lesen. Ich glaube, es gäbe dann aber auch Abzüge bei der Tiefkühlpizza, die dann nachher ins Tiefkühler
hörst.
Das würde dann mal ausgeben, sozusagen.
Sehr schön, sehr schön. Gut, du hast ja vorher schon kurz angesprochen, also in ganz kurzen Worten, dein Background. Ich werde da jetzt noch einmal ein Deep Dive oder einen langsameren Schwung durch deine Karriere machen. Willst du noch einmal anfangen, so ein bisschen bei der Ausbildung oder oder dort, wo du sagst, es passt gerade irgendwie?
Ja, also ich glaube thematisch, wir sind ja da Meet the Geek, heisst es, müsste irgendwo ein bisschen Technologiebezug haben. Sicher etwas, wo mich ein bisschen geprägt hat, was ich damals gar nicht so realisiert habe, ist die Station bei Demi gewesen, wo ich in eine Projektgruppe reingekommen bin, wo es geheiss hat, ja, jetzt machen wir da eine Webseite. Das war im 99. Ja. Ich glaube, viele von uns können sich vorstellen, wie dort die Landschaft ausgesehen hat. Auch die CMS-Landschaft, wie die damals ausgesehen hat. Ich meine, das ist der Visivig-Editor wahrscheinlich das höchste aller Dinge gewesen.
Wahrscheinlich Frontpage hätte es vielleicht schon gegeben von Microsoft irgendwie zum Entwickeln, aber sonst hätte es noch nicht viel gegeben.
Ja, und das ist definitiv eine selber geschusterte Lösung, die wir da im Einsatz kennen. Da haben wahrscheinlich auch Agenturen sehr viel Geld verdient, dass sie das nachher entwickelt haben und vermarktet haben. Und das war noch interessant gewesen, ohne dass ich dort grosse Qualifikationen hatte, bin ich dort eigentlich trainiergerutscht, weil es geheißen, du bist jung, du solltest das eigentlich verstehen. und das ist so ein bisschen der Startschuss gewesen für eben die digitale Affinität, die ich heute habe, wo ich bei vielen Themen noch mitreden kann. Vielleicht nicht extreme Tiefe, aber ich habe schon vieles erlebt. Das hat mich ein bisschen geguckt. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema. Das hat mich wirklich reingezogen. Und heute kann ich auch davon profitieren, dass ich auch gewisse Erfahrungen in diesem Bereich habe.
Ja, das glaube ich. Ja, und ich nehme an, das war nach der Emmy, wo du gedacht hast, du bleibst im Lebensmittelbereich und bist zu der Brauerei Eichhoff gegangen, oder?
Ist ja, das ist natürlich, wenn es Luzern aufwachst. heute ist das nicht mehr so. Heute schlagen die Herzen nicht mehr so geil, wie sie früher geschlagen haben.
Ja.
Das ist natürlich sehr schön gewesen, habe ich dort die Chance bekommen, ins Marketing zu starten. Und das ist eine Herzensangelegenheit gewesen, ist auch zur richtigen Zeit gekommen. Du willst nicht mit 40 in einer Brauerei arbeiten, oder ich kann es mir heute nicht mehr vorstellen. Mit 20 ist das durchaus noch ein bisschen
thematisch passend.
Absolut, absolut thematisch passend. Ich war natürlich der Versorger gewesen von allen Partys und habe darum auch die Übernahme Bierbube bekommen, bei gewissen Kollegengruppen.
Ja, ja.
Ich glaube, es ist immer für mich wichtig, jetzt im Nachhinein immer Marken zu haben. Ich bin ein Markentyp.
Ja.
Das ist nicht zwingend notwendig. Also ich habe mit dem Start-up, wo ich drin war, ein bisschen bewiesen, es muss nicht unbedingt eine Marke sein, die berühmt ist. Also ich tue mich nicht definieren über, ich arbeite jetzt in einer Firma, die mega viele Leute können, sondern es ist mehr, ich muss irgendwie einen Kleber ankleben auf den Laptop.
Also so eine Projektleitung, wo immer wieder Projekt wechselst und Kunden wechselst, wäre jetzt eher weniger etwas für dich, sondern wirklich halt etwas aus einem Brand entstehen.
Ja, also ich habe auch Agenturerfahrung gemacht.
Stimmt,
dort habe ich unterschiedliche Kunden auch dürfen kennenlernen oder Unternehmen dürfen kennenlernen. Das hat mich jetzt nicht so trainiert. Also ich bin eher wahrscheinlich der Konsistente, der sagt, ich weiss heute das Problem und ich möchte das Problem von A bis Z begleiten, bis es eigentlich dann nicht mehr das Problem ist.
Ja.
Aber das ist ja schön. Wir haben alle unterschiedliche
Ansichten
und möchten unterschiedliches erreichen. Und für mich ist es tatsächlich die Kontinuität, an den Sachen dran zu bleiben.
Aber dort hast du auch noch glaube, in dieser Zeit also die Weiterbildung so im Marketingplaner gemacht hat. Du hast vorher eigentlich nicht die Marketing-Ausbildung eigentlich gehabt, oder?
Nein, ich habe die Handelsmittelschule gemacht, wo dazu mal an der Kante war. Mhm. Und bin dort dann eigentlich immer so ein bisschen, wenn ich es jetzt anschaue, immer so ein bisschen im Messebereich hineingerutscht, was dann so ein bisschen der Marketing-Start war für mich, wo man auch nicht eine allzu grosse Ausbildung gebraucht hat. Und dort habe ich aber dann die Liebe entdeckt fürs Marketing und die ist mir definitiv treu geblieben. Also ich sage immer gern, dass ich ein, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ein Marketing-Fuzzi bin.
Ja, ja.
Das ist etwas, wo mich fasziniert, weil es halt, ja, ich kann ja dann nachher nochmal drauf zurückkommen, aber als Head of Global Marketing Communications bist du auch Head of Everything. Also du bist nicht nur irgendwie für einen Teilbereich, sondern es ist sehr viele Sachen, wo du da verantwortlich bist und das finde ich super spannend.
Ja, das glaube ich, ja. Wir kommen jetzt noch einmal zurück, oder? Bevor wir zu der aktuellen Position kommen. Eben, ich nehme an, die Media Data Service, das ist das Doktor ist von der Post gewesen, oder?
Das ist richtig, wo du warst.
Und dann bist ja du als Leiter Projektmanagement, Marketing und Verkauf gewesen. Du hast dort auch noch den Verkaufsleiter nachher gemacht. Willst du dort noch etwas sagen? Weil ich habe dich ja dann eigentlich bei Ricardo kennengelernt als Key-Accounter. Und für mich am Anfang war es, ja gut, das ist ein Sales-Guy, oder? Und du sagst jetzt eigentlich, ja, für dich ist eigentlich immer so ein bisschen das Marketing.
Ja, jetzt widerspricht mir wahrscheinlich, was ich gerade vor 20 Sekunden gesagt habe. Vom Typ her kommt man natürlich immer auch persönliche Feedbacks über. Und ich habe immer bei diesen Verkaufscrews bin ich immer sehr gut da. Und die haben immer alle gesagt, Rolli, du wärst ein super Verkäufer, weißt, du kannst reden und so und du erzählst kein Zeich und du bist ehrlich und hast eine ehrliche Kommunikation. Und dann habe ich mich ein bisschen hinreissen lassen, dachte, vielleicht bin ich wirklich Tipptopp-Verkäufer und kann das extrem gut. Und alle Werdegänge und nächste Etappen, die ich in Angriff genommen habe, zeigt, ich bin ganz ein übler Verkäufer.
Ja.
Aber es hat mir sicher auch gut getan. Und ich bin immer der Meinung gewesen, dass ein guter Marketingmann auch Sales versteht.
Ja.
Und ein guter Salesmann hat auch eine Marketing-Affinität. Mhm. Und so habe ich versucht, die beiden Welten zusammenzubringen. Und bis heute eigentlich froh gewesen, dass ich beide Seiten auch verstehe. Weil Verkauf ist auch E-Commerce. Darf ich nicht vergessen.
Ja.
Und das hilft enorm.
Ja, ja. Eben nachher bei Ricardo, eben dort, wo wir uns kennengelernt haben, viele denken vielleicht draussen, wo Ricardo so kennen, ja, eben, wenn ich jetzt irgendwie, weiß auch nicht, ein paar Schuhe gekauft habe, die wir nicht gehen und die verkaufen, für was braucht es einen Key-Accounter? Und ich glaube, auch ich mit meinen 300 Verkäufen länger, glaube ich, noch nie, als ich von dir betreut worden wäre. Also, wie kann man sich denn das vorstellen, wenn man Ricardo nicht so kennt?
Hättest du schon ein extrem gutes Bier müssen offerieren, dass das passiert. Nein, ich glaube, es war auch eine spannende Zeit, als wir bei Ricardo.ca waren. Mhm. Ist die Zeit gewesen, sag ich jetzt mal, wo E-Commerce als Thema aufgekommen ist.
Ja.
Viele Firmen haben den B2B-Teil vielleicht schon abgedeckt, indem das Bestellportal hatten etc. Und dann haben sie angefangen und haben gesagt, Moment, da gibt es noch eine Zielgruppe, die man eigentlich direkt könnte erreichen könnte. Haben vielleicht einen Pain gehabt, wie zum Beispiel Lagerbestände, die sie müssen abbauen etc. Ja. Und dort ist es darum gegangen, die eigentlich zu beraten, zu sagen, wie sehen die Möglichkeiten aus, dass man eigentlich auf Ricardo.ca kann verkaufen kann, ohne dass man sich vielleicht gerade als Firma muss outen, dass man jetzt hier Lagerbestände los wird und man vielleicht zu einem anderen Preis Segment halt im Laden verkauft oder sonst irgendwo verkauft. Mhm. Und die hat das Gold dann anzugehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die eine Herausforderung gewesen. Die andere Herausforderung sind die sogenannten Rattan-Verkäufer gewesen, die wir damals gehabt haben. Rattan ist da gerade aufs Parkett gekommen mit dem Dropshipping Prozess, der da gestartet ist, was mit dem ganzen Business-Modell aufgebaut worden ist, dass Leute eigentlich relativ günstig die Rattan-Möbel gekauft haben in Asien und dann da verkauft haben. Und das hat es halt auch, ja, es ist notwendig gewesen, dass wir das überwacht haben, weil dann kann man viel Schindluder betreiben.
Ich mag mich auch noch ein paar Telefone erinnern, wo am Zoll irgendwie Sachen hängen geblieben sind und so Sachen. Oder
ganz genau, oder am Zoll gar nicht angekommen sind, etc. Genau. Und ich glaube, dort hat halt auch eine Plattform wie Ricardo gewissen Auftrag, das halt auch zu überwachen, bis zu einem gewissen Grad. Man kann nicht alles überwachen. Und das hat mir sehr viel Spass gemacht, eben um auch die unterschiedlichen Unternehmen kennenzulernen. Und schauen, wie die sich entwickeln. Und ich glaube, heute ist das eine andere Situation.
Ja, ja. Ja, auch ein anderer Hintergrund halt bei der Firma, oder? Das
richtig.
Ist auch da.
Genau. Jetzt zu einem grossen Konzern. Das hat ja vorher schon zu einem grossen Konzern gehört. Aber
Aber hat man nicht so kennt in der Schweiz halt.
Oder? Ist korrekt, ja.
Genau. Ja, nachher hast du gewechselt, du hast es kurz angesprochen gehabt bei deiner Vorstellung, oder? Ich habe es jetzt so als, so lapidar als Lego-Alternative betitelt eigentlich, wo du bei der Kiditech warst. Ich weiss nicht, ob du mir das übel nimmst, wenn ich das so nenne, oder wie würdest du das sagen?
Ist absolut okay. Es ist eine Lego-Variante in sehr gut gewesen, sehr wertvoll für Kinder, halt multidimensional zu bauen mit Schrauben und Muttern und Schraubzeug und grosse Teile, wo man hat Fahrzeuge basteln und drauf tun. Wir haben vor allem Erfolg im Bereich halt von Kindergärten, Schulen, wo es auch darum gegangen ist, gewisse Fertigkeiten von den Kindern zu entwickeln, also die ganze Feinmotorik, bis zum Teil halt dann auch in Grobmotorik hinein, dass die Kinder auch verstanden haben, dreidimensionale Modelle zu bauen, nach Anleitung zu bauen, aber auch natürlich nach den eigenen Vorstellungen zu bauen. Das hat mir super Spass gemacht und wir haben dort versucht, so ein bisschen aus dem Bereich von den Schulen und Kindergärten rauszukommen und halt auch direkt zu verkaufen.
Ja, darf ich fragen, es ist eine Schweizer Marke oder hat man es in der Schweiz versucht, also jetzt haben wir noch ein bisschen versucht nachzuschauen, jetzt ist es ja in Deutschland und in der Schweiz glaube ich gar nicht mehr. Das habe ich nicht mehr ganz so können, habe nicht mehr im Kopf gehabt, wie das war. Also es war eine Schweizer Marke, die man eigentlich hätte hier aufbauen wollte, oder?
Ja, es war eine Schweizer Marke, die aus Zug ausgeführt wurde. Also das ist Inhaber und Geschäftsführer ist ein Zuger. Die Produktion war dann im Kanton Solothurn gewesen, von diesen Teilen. Und wir hatten vor allem Erfolg gehabt in Südkorea.
Okay.
Das ist sehr gut abgegangen, weil dort das Schulsystem sehr darauf ausgerichtet ist, dass die Kinder früh ausgebildet werden in der Motorik.
Okay,
Und dort ist jetzt eigentlich auch die Firma daheim.
Ja.
Also das heisst, man kann mich eigentlich ein bisschen lapidar sagen, es ist verkauft worden nach Südkorea.
Ja.
Die haben jetzt sehr Freude. Und ja, wir haben, es muss sich mal vorstellen, ein Plastikspielzeug, jetzt ein bisschen despektierlich das. Ja. Noch despektierlicher, als du schon gesagt hast, sagen. Ja. Wir haben das Plastikspielzeug in der Schweiz produziert und nach Asien, eigentlich nach Südkorea exportiert.
Eher untypisch, ja.
Ja, ich muss immer wieder schmunzeln, dass uns das irgendwo gelungen ist. Und ja, wir haben aber auch in der Schweiz gute Kontakte gehabt. Wir sind natürlich mit vielen Spielwarenläden in Kontakt gewesen, die auch dann unsere Displays hineingenommen haben.
Ja.
Aber es zeigt sich einfach wieder einmal mehr, wenn Kinder es nicht nachfragen, dann ist es relativ schwierig. Das heisst, du müsstest sehr viel Geld für die Werbung in die Finger nehmen.
Ja, und du hast halt einen Player auf dem Markt, wo einfach wirklich halt eben wie, ich gehe das googlen, einfach einen Markennamen reingebracht hat in die Spielwarenwelt eigentlich, oder?
Absolut. Also ich glaube, Lego ist natürlich, wir haben uns dann mit der Geschichte von der Lego auseinandergesetzt, das ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Ja. Die wären ja mal kurz Konkurs gegangen, oder fast Konkurs gegangen, dann haben sie angefangen mit Bedienungsanleitung und dann hat es angefangen florieren und jetzt mit diesen Produkten, die sie lizenzierte Sachen herstellen, haben sie wieder einen unglaublichen Erfolg. Also,
ja. Und im Business gibt es ja Lego Serious Play, oder? Ich meine, jetzt verkaufen sie auch noch Unternehmen gewisse Lego-Sachen wahrscheinlich. Also von dem her wird die Arbeit nicht ausgehen. Mit Kiditech weiss ich noch, als ich zuerst mal, glaube bei euch in Cham sind, glaube ich, oder? Kann das sein?
Genau.
Also, und wir dort im Büro waren, dort bin ich, glaube ich, auch ein paar Jahre jünger geworden, als ich dort reinkomme. Ich weiss noch, irgendwie ein Kran, der irgendwie gefühlt 2 Meter hoch war, und wir können, aber ich müsste sagen, ist schon ein geiler Arbeitsplatz irgendwie. Ja, man fühlt sich ein bisschen jünger und irgendwie so ein bisschen zurückgesetzt eigentlich noch einmal.
Ja, es ist natürlich wie bei allem, die Magie lässt mit der Zeit natürlich dann ein bisschen nachher, aber grundsätzlich hast du ein unglaubliches Elefantengedächtnis, merke ich gerade.
Ja, du.
Das ist der Wahnsinn, aber es ist richtig, wir haben einen riesen Kran gebaut und ich glaube, es ist natürlich schon positiv, das ganze Umfeld, wenn man es anschaut, oder? Es ist sehr positiv, wenn man mit Kindern zusammenarbeitet, wenn man Kindern Freude bereiten kann. Ich bin an den Messen einfach da gestanden und habe geschaut, wie die Kinder Freude haben, mit diesen Sachen zu spielen, ihre Sachen zusammengebaut haben, sind sie gekommen und haben gesagt, das ist ein Raumschiff und es ist vielleicht in dem Moment nicht alles Raumschiff erkennbar gewesen, aber das hat mir wahnsinnig Spass gemacht und zeigt vielleicht auch, dass ich eine Lehrkarriere trotzdem hätte müssen angreifen. Ich arbeite unglaublich gerne mit Kindern zusammen.
Okay, ja, das wäre noch eine Frage, die ich aufgeschrieben habe, so Thematik eigentlich, oder? Ist mehr also es ist immer ein Zusammenspiel. Es war eher die Rolle, wo du dort die Möglichkeit hast, eben die Marken aufzubauen in der Schweiz. Oder auch die Thematik, wo du gesagt hast, ja, ich finde das cool, eben, dass wir Kinder, also Zielgruppe Kinder sind, vor allem Jugendliche.
Ja, wahrscheinlich schon thematisch, oder? Etwas machen, etwas mit den Händen, so ein bisschen der Ausgleich, auch 12-jährige Tochter. Ich könnt euch nicht vorstellen, wie gross die Kämpfe sind, die wir im Moment haben, was iPad Zeit und das Telefon und so weiter angeht. Und ich glaube, das braucht es auch. Das würde auch wahrscheinlich der Janik irgendwie auf dem letzten Podcast definitiv unterschreiben, dass man das nicht voll abstellen sollte. Aber ich glaube, was interessant ist und wichtig ist, dass man wie so ein Alternativprogramm dazu gibt, dass man auch gewisse Sachen halt nicht verliert. Und ich glaube, Motorik, wir wissen es alle, die ist früher oder später mal wichtig, die werden wir alle brauchen. Und
sehr wichtig, ja.
Auch die ganze Vorstellungskraft der Kinder zu fördern, dass einfach auch Kinder noch ein Kind sind und das ist cool.
Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Ja, nachher bist du ein bisschen weg von etwas Handfestem, sondern bist eigentlich zu der Arc Media, eine Agentur aus Luzern, oder?
Mhm, genau, das war meine Online-Erfahrung, wo ich wirklich auch gemerkt habe, okay, da gibt es viele Firmen, die haben ganz viele unterschiedliche Pains, Herausforderungen, die stehen da absolut unterschiedlichen Etappen von ihrer Geschäftsentwicklung und das war sehr spannend. Ich war auch sehr dankbar für die Möglichkeit, die ich hatte, aber es ist einfach schlichtweg dort, der Job, den ich dort hatte als Sales, ist mir nicht gelegen.
Ja.
Ich bin dort zu wenig Wadenbeisser wahrscheinlich. Ja. Aber nichtsdestotrotz war es sicher spannend, auch mal zu sehen, wie funktioniert eine Agentur, wo ich ja seit über 20 Jahren mit Agenturen zusammenarbeite im Hintergrund.
Ja.
Was sind da für Prozesse, für
Herausforderungen? Ja, tut auch immer gut, oder? Wenn du auch eben die andere Seite kennst. Eben, ich habe es beim Intro kurz gesagt, oder, dass du in viele verschiedene Unternehmensgrössen oder auch an welchem Punkt sie stehen aktuell, gsi bist und Einblick hast und da nimmst du ja immer etwas mit und ich glaube, das ist sehr wertvoll wahrscheinlich auch.
Ja, also genau so habe ich es auch für mich damals wahrgenommen. Also du gehst in eine Firma hin und du siehst, ah, die stehen da, hat die Herausforderung, jetzt können wir das und dieses machen. Mhm. Das war eine Mischung zwischen natürlich sehr kompetenten Leuten, die in der Agentur geschafft haben, aber auch meine Erfahrung, die ich dort auch ein bisschen reinbringen und sagen, ja, die stehen jetzt etwa da.
Ja,
ja, also super spannende Zeit gewesen.
Ja, und nachher, im 17. hast du gewechselt, eigentlich in deine jetzige Unternehmung, also zu der VZOG. Und hast seitdem, ja, was soll ich sagen, bist du steigend draufgelaufen, oder? Also karrieretechnisch, oder ist das, sehe ich das falsch? Oder ich meine, hast du gestartet als Head of Marketing Communication, nachher Head of Marketing Switzerland und jetzt Global Marketing und Communication, wo du leitest, oder wie kann man sich das so vorstellen?
Eigentlich interessant, dass du das hast, das habe ich mir gar noch nie so vorgestellt. Grundsätzlich glaube ich, dass ich jetzt einfach in dieser Firma irgendwo angefangen habe und gesehen habe, okay, ich kann als Generalist, jetzt kann man sagen, ist das gut oder schlecht, ein Generalist, aber ich kann als Generalist irgendwie versuchen, die Fäden ein bisschen zusammenzuführen.
Ja.
Das ist mir scheinbar gelungen und ich auch irgendwie können versuchen, in dieser ganzen Transformation, wo die Firma sich befindet, Sachen an Boden runterzubringen, was nicht mehr so selbstverständlich ist heutzutage, weil angerissen hat man schnell, aber fertig gebracht wird dann schwieriger.
Ja, ja.
Und ja, mit einem mega coolen Team, super Leute, ich rede nie von Familie, wenn es um Arbeiten geht, aber wirklich gute Klicken, sage ich jetzt mal, die wir da zusammen haben, wo jeder sich jeden Tag auch mehr als 100% gibt, dass wir das Marketing und die ganze Firma natürlich in Erfolg führen, auch in Zukunft, was nicht so einfach ist.
Ja, klar, ja. Jetzt deine Aufgabe, oder, bei der VZOG. Was gehört alles? Du hast vorhin gesagt, eigentlich alles. Alles nach außen ist ja irgendwie Marketing, alles ist auch ein bisschen Kommunikation. Aber was verantwortest du? Also, wo steht Rolli dahinter? Oder?
Also ich glaube, die grösste Herausforderung ist natürlich, wenn man eine Firma, die 180 ist, muss versuchen, in die Zukunft zu führen.
Ja.
Das gelingt uns extrem gut, alles, was Produktion angeht. Wir bauen mit der VZOG eine kleine Stadt in Zug selber. Also viele Leute glauben mir ja nicht, wenn sie sagen, du bist bei VZOG, ihr könnt doch das in Asien produzieren. Sage ich, komm doch mal vorbei. Jetzt mit in der Stadt Zug haben wir eine riesige Produktion. Und dann noch in Arbon, beziehungsweise zukünftig in Sulgen an Produktion. Und das heisst, dort haben wir die Digitalisierung auf dem Schluss im Griff.
Ja.
Dort kann man investieren, dort hat es clevere Leute, die auch schauen, dass die Produktionsprozesse automatisiert werden, möglichst günstig sind. Mhm. Aber es gibt eine andere Abteilung, wie zum Beispiel das Marketing.
Ja.
Und irgendwann, wenn man mal gesagt hat, ja gut, jetzt haben wir die Produktionsplanung eigentlich vorantrieben, dann sollte man vielleicht auch mal noch auf andere Abteilungen schauen, die halt auch in dieser Transformation müssten mitgehen. Also wir müssen irgendwie Schritt halten, oder?
Ja.
Und dann die Firma dort hinbringen. Und wenn ich jetzt anschaue, was sind im Moment die grössten Herausforderungen, würde ich sagen, ist es das ganze Branding. Also Pazzo gibt es in 14 Ländern und ich behaupte heute jetzt mal, es sind 14 unterschiedliche Brands, weil Pazzo sieht in der Schweiz anders aus, wie zum Beispiel im Showroom in Singapur.
Okay, ja.
Und ich glaube, das ist die grösste Herausforderung, die wir haben, dass man so ein bisschen eine Marke schafft, wie man es könnte von den grossen Player Apple und so weiter. Mhm. Egal, wo ich in den Apple Store reingehe, es sieht genau gleich aus. Der Pazzo-Brand sieht ein bisschen unterschiedlich aus. Und das ist, glaube ich, die grösste Herausforderung, die wir im Moment haben. Wir sagen dem One Global Brand, Think Global, Act Local, dass wir auch noch ein bisschen den marktspezifischen Unterschied auch noch ein bisschen Raum gibt. Das ist sicher spannend. Und dann halt alles auch, was Digitalisierung angeht. Das sind Kampagnen. Eine Firma, die so gross und so alt ist, ist sich in einem gewissen Mediamix gewohnt. Und jetzt muss man versuchen, das ein bisschen zu brechen. Ist TV-Sport noch wichtig für uns? Wenn wir das Geld in digitale Kanäle investieren, wo wir halt dann auch die Übersicht haben, wo wir auch Customer Journey richtig abbilden können. Mhm. Das ist sicher ein bisschen der zweite Punkt. Und dann habe ich natürlich sehr viele sogenannte Stakeholders intern, die Ansprüche haben, sind das Produktmanager, Marktleiter etc. Die hätten natürlich gerne, dass wir gewisse Sachen machen und unsere Ressourcen sind irgendwo beschränkt und sie hätten uns an die Unternehmensstrategie halten. Und ich glaube, das ist der Job von mir, aber auch von meiner Chefin, der Nathalie, dass wir da die richtigen Sachen machen, die einen Wert geben am Endkund oder am B2B-Partner und nicht, weil wir einfach das Bauchgefühl haben, das hätten wir jetzt machen. Also das sehe ich so ein bisschen meine Herausforderung.
Ja. Und also wenn wir jetzt von der Webseite zum Beispiel reden, ist das auch innerhalb von deinem Team, wo das eigentlich bewirtschaftet, weiterentwickelt wird, oder ist das ein separates Team, das dann eher technisch aufgestellt ist, oder wie kann man sich das vorstellen? Weil dort ist nie so sicher bei mir, was ist Marketing, Kommunikation, manchmal geht es dann einfach weg, das ist nur Technik. Mhm.
Ja, also bis vor 6 Wochen war es tatsächlich in meinem Team drin. Da haben wir einfach gemerkt, dass wir gewisse Herausforderungen ein bisschen auseinander aussplitten, dass man überhaupt vorwärts kommt. Das habe ich vorhin gemeint mit, man muss auch gewisse Sachen mal am Boden runterbringen.
Ja,
Ein Relaunch von einer Webseite, wo ich glaube, es sind etwa 75'000 einzelne Seiten, die wir haben, wenn man den Sprachsplit anschaut. Das ist kein Zuckerschleck. Das ist eine grosse Herausforderung. Und darum haben wir jetzt eigentlich einen zusätzlichen Stream gegründet. Der nennt sich Commercial Excellence. Das ist ein Team, das sich vor allem um die digitalen Touchpoints kümmert.
Ja.
Und das ist jetzt dort angesiedelt. Und bei mir ist eigentlich noch der ganze digitale, sagen wir mal, Kommunikationsbereich daheim. Und da hoffen wir, dass wir durch das Entstricken von diesen sehr verknüpften Themen, dass wir es ein bisschen einfacher gestalten und halt auch das jetzt auf nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr dann fertig bringen.
Okay. Ja, du hast vorher kurz auch noch das Branding angesprochen gehabt. Für mich, VZUG, wo ich mich jetzt ein bisschen auf das vorbereitet habe, ist lustig, ich bin gerade aktuell wirklich auf der Suche nach einer Waschmaschine. Darum habe ich das super Customer Journey ein bisschen durchspielen. Nein, ich muss sagen, so VZUG ist mir immer im Kopf gewesen als Brand, eben so hochwertig. Ihr versucht auch, ein bisschen mehr als jetzt nur eben jetzt eine Waschmaschine herstellen zu sein, sondern wirklich so ein bisschen Lifestyle, Image, Design-Style hochwertig zu sein. Ihr habt auch recht coole Ambassadoren. Ich als grosser Koch-Fan. Also das mit der Tiefkühlpizza vorher, ja, das würde bei mir, glaube ich, nicht gehen. Das hätte es bei mir schon lange nicht mehr gegeben. Ihr habt ja so Ambassadoren wie der Gaminada zum Beispiel an eurer Seite, die dann das mega wertig machen auch, oder? Und mit Jung von Matt natürlich auch eine mega coole Markenkommunikationsagentur eigentlich, oder? Ich hatte dort nur etwas ein Spezielles gehabt. Wenn ich jetzt mir eine Waschmaschine bei euch anschaue, dann ist alles mega cool, mega coole Fotos, mega coole Erklärung. Und nachher heisst es, hey, jetzt müssen wir den Händler finden und nachher kommt der Absprung ohne Deep Link, komme ich irgendwie auf die Fußseite und ich muss ehrlich gesagt sagen, euch würde jetzt wahrscheinlich noch, weiß auch nicht, 1500, 2000 Stutz zahlen für eine Maschine, aber auf der Fußseite so, ja, jetzt weniger, also nichts gegen Fusch, no offense, aber oder kommen auch zu jemand anderem, mit einem Fischer oder so, wo nachher eigentlich das wieder vorne anfängt, die ganze Journey, die ich bei euch hatte. Habt ihr dort irgendwie auch mal die Überlegung, so ein bisschen mit direkten Absatzkanälen zu wählen? Weil aus meiner Sicht, wenn man es böse sagt, macht es wie die Journey eigentlich für euch kaputt und ihr könnt eigentlich wenig dafür, oder?
Ja. Also ich glaube, ja, es macht Journey kaputt, aber was noch viel schlimmer ist, es macht natürlich grosse schwarze Löcher auf in der Journey, wo wir keine Ahnung haben, was nachher passiert.
Ja.
Jetzt hast du gerade ein bisschen viele Fragen.
Ja, sorry.
Ich versuche es auseinanderzunehmen. Ja. Also grundsätzlich, ich glaube, du bist jetzt nicht ganz ehrlich gewesen, wenn du gesagt hast, super Website und schöne Bilder. Ich tue das heute anders anschauen, aber ich kann es auch begründen, wieso. Also grundsätzlich ist die Seite vor, ich glaube, rund 8 Jahre gemacht worden mit einer starken B2B-Orientierung. Das heisst, alle Informationen, die man bei uns auf der Webseite findet, sind sehr technisch orientiert.
Ja, ja.
Es ist weniger dann so, dass die Marketing-Texte, die einem dann noch eine wirklich dazu bringen, in der Entscheidungsphase, zu sagen, gut, ich nehme jetzt so ein VZO-Gerät. Das ist einfach so. Also, ja, das ist nicht falsch oder nicht richtig in der Vergangenheit. Das ist einfach so passiert. Mhm. Das wissen wir heute. Also, über 70% von unserem Traffic ist B2C-Traffic.
Ja.
Das heisst, das tun wir natürlich im Relaunch-Prozess auch einführen und das wissen wir auch, dass wir dort etwas zu haben. Und dann muss man auch noch sagen, wie ist so gross geworden. Das ist, wenn man die ganze Politik anschaut, Verkaufs- und Distributionspolitik, ist die immer indirekt gewesen. Und ich glaube, da haben wir auch vieles im Fachhandel zu verdanken, dass die unsere Geräte auch aktiv halt dann in den Markt reingetragen haben, beworben haben etc. Ich glaube, es gibt schon von jeder Firma, die eine B2B-Orientierung hat, gibt es irgendwann mal die Bestrebungen, einen B2C-Ansatz zu fahren. Mhm. Ich glaube einfach, es ist ein bisschen herausfordernder, als dass man sich jetzt nachher vorstellt, Zug verkauft jetzt direkt einen Steamer, wo noch irgendjemand muss in eine Küche einbauen.
Ja, ja, klar.
Dann müssten wir wahrscheinlich eine Verkaufs- oder eine Serviceabteilung haben von 3000 Leuten. Und das ist halt dann die
Krux. Also weißt, manchmal sind es ja kleine Sachen, dass nur der Checkout auf eurer Seite passiert, aber hinterdurch trotzdem das ausgelöst wird. Eben, ist jetzt für mich einfach ein rechter Bruch gewesen, oder? Ein Stilbruch halt, ja.
Also, wir würden sehr gerne jeden können, der ein VZO-Gerät natürlich im Einsatz hat, weil wir hätten ein paar Tipps und Tricks, wie man noch die Geräte kann besser nutzen kann. Ich meine, wenn ich jetzt an den Steamer denke, gerade die neue Generation, die wir rausgebracht haben, das sind Computer, die können selber kochen.
Mhm. Ja, wir haben ja auch so How-To-Video auf der Webseite.
Das ist
ja
wirklich sehr
geil.
Genau, die How-To-Videos ist lediglich eigentlich mal ein Versuch von unserer Seite her. Und ich schaue vielleicht jetzt mal meine Mutter an, die hat auch gerne einen Steamer. Die Frage ist einfach dann, könnten die Leute auch die Steamer auch anwenden, ohne dass ich jetzt despektierlich sein will. Weil die können so viel. Und klar, wir haben eine unglaublich präzise und gute Bedienungsanleitung dabei. Jetzt frage ich einfach mal in die Runde, wer hat schon Bedienungsanleitung von einem Backofen oder einem Steamer angeschaut? Genau, niemand, oder?
Ja, ja, ja.
Und darum mit den How-To-Videos wollen wir auf der einen Seite Inspiration geben, aber auf der anderen Seite noch zeigen, was bedeutet es zum Beispiel, wenn wir automatisierte Prozesse im Steamer haben, wo ich mir nicht mehr Gedanken machen muss ich jetzt den Blumenkohl 30 Minuten oder 27 Minuten oder 50 Minuten in den Steamer rein tun. Der Steamer schaut selber, dass das Zeug dann am Schluss passt. Und ja, Tattoo-Videos ist eigentlich ein Marketing-Tool, wo wir wirklich versuchen, jetzt auch die Leute ein bisschen daran zu führen.
Ja, sehr spannend, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Weißt, eben, wir haben meine bisherigen Gäste eben sind aus dem Bereich von Versicherungen gekommen, wo es gewisse sogar verpflichtend sind, dass man die hat. Andere machen Sinn. Bei euch ist es eigentlich die meisten, die jetzt nicht ein Einfamilienhaus haben oder etwas Neues bauen, eigentlich, müssen sich vielleicht gar nicht mit dem auseinandersetzen. Oder? Wie geht ihr auf die Zielgruppe ein? Weil die Zielgruppe kann ja sehr, sehr differenziert sein, oder? Also es kann wirklich eben von jemand sehr Altem sein, wo jetzt irgendwie aufs Alter noch einmal irgendwie in ein Haus geht oder in die Pension, aber es kann auch jemand jung sein, wo irgendwie sagt, ich will jetzt unbedingt etwas, wo ich kann mein Handy mit der Waschmaschine steuern, in die andere Richtung natürlich, mit dem Handy die Waschmaschine steuern. Wie schwierig ist das im Marketing, dort alles abzudecken?
Das ist eine grosse Herausforderung. Ich habe von diesen Stakeholdern geredet. Ich meine, wenn sich eine Firma in die Digitalisierung verändert, dann gibt es auf einmal neue Jobs, wo nachher irgendjemand halt ein Head of Digital Transformation heisst. Oder dann gibt es auf einmal einen digitalen Produktmanager. Vorher hat es nur, ich sage jetzt mal, internationale Produktmanager gegeben, die physische Produkte hatten. Das heisst, man muss sich ein bisschen mitverändern, muss aber auch Prioritäten setzen. Was machen wir denn jetzt? Wie passt das in die Unternehmensstrategie? Es gibt natürlich neue Möglichkeiten, was sehr spannend ist. Und du hast vorhin gefragt, wie wichtig sind uns auch zum Beispiel Mieter, oder, die selber nicht können wählen, was für Geräte haben. Ich würde sagen, die sind sehr wichtig. Ja. Schlussendlich dann mit Produkten herstellen, die eigentlich das Leben sollten, erleichtern von den Leuten. Oder man kann sich heute ja nicht mehr vorstellen, irgendwie an die Reise aber sitzen und Sämli, blöd gesagt, oder? Im Wäschzauber rein waschen. Oder die Leute, die halt auch keinen Geschirrspüler haben. Es gibt zwar die, die das immer noch super finden, wenn man das manuell macht, aber ich könnte es mir nicht mehr vorstellen.
Ja.
Das gesagt und mit, in Verbindung mit der 108-jährigen Tradition von dieser Firma würde ich heute ein bisschen progressiv behaupten, wir sind ein bisschen zur Selbstverständlichkeit geworden als Marke. Funktioniert halt einfach, wir sind halt schon da und wir sind halt drinnen. Und ich glaube, das wollen wir ein bisschen bekämpfen. Wir wollen auf der einen Seite wieder mal zeigen, was wir alles dazu beitragen, dass die Leute ihre Zeit halt können für etwas Sinnvolles nutzen können, nicht müssen waschen oder eben drei Sachen waschen. Und ich glaube, da sind alle Kunden wichtig, auch wenn sie in dem Moment nicht Umsatz machen, weil wir können auch nur noch lernen von den Anwendern und Mieter sind auch Anwender.
Ja.
Und ich glaube, das ist wichtig.
Ja, sehr spannend, ja. Ja, du bist jetzt ein paar Mal auf die mehr als 100-jährige Tradition eigentlich eingegangen von der V-Zug. Ich hab bei dir gelesen, gehabt, letztes Jahr sind ihr ja Börse. Und du hast dort einen Post gemacht, wo du gesagt hast, ja, du bist mega gespannt, ob sich etwas verändert. Jetzt sind wir ein Jahr später ja da. Hat sich gross etwas verändert in die Richtung? Oder was hast du erwartet, was anders wird? Du hast, glaube ich, von einer Selbstständigkeit geredet, oder? Wo sich jetzt halt, lernt ab sofort die Selbstständigkeit eigentlich, oder?
Ja, hat ein bisschen gelernt, selber laufen.
Ja.
Es hat sich, gewisse Sachen haben sich verändert.
Ja.
Ich glaube, es ist gerade auf kommunikativer Ebene, haben sich ein paar Sachen verändert. Eine neue Herausforderung, ein IPO bedeutet auch nachher, man muss seine Kommunikation ein bisschen anpassen.
Ja.
Das ist extern wie auch intern. Wenn wir über einen gewissen Rahmen auch müssen, über den aktuellen Stand von der Firma reden, können wir ja nicht sehr offen kommunizieren jeweils. Und das ist vor allem, das hat sich sicher vielleicht ein bisschen verändert. Und wir haben natürlich von der damaligen Mutterorganisation, Mutterkonzern, die Leute spürt man nicht mehr so, wie man sie heute spürt. Das ist mehr halt wirklich unsere Geschäftsführung und der Verwaltungsrat, wo wir oder ich in meiner Position noch spüren. Und das hat sich ein bisschen verändert. Und sonst nichts. Ich habe nicht das Gefühl, wir haben Tempo verloren oder sonst irgendetwas. Aber vielleicht muss ich auch noch sagen, ich glaube, Corona hat auch die Ausgangslage ein bisschen anders geschaffen. Hat sich ein bisschen verändert. Ich bin gespannt, wenn wir vielleicht wieder mal in der Normalität sind, wie es dann weitergeht.
Ja, das kann man nicht außer Acht lassen, natürlich, die letzten Jahre. Ja, genau. Ich habe jetzt auch noch gesehen, in Deutschland sind die recht offensiv dran, oder? Und ich habe den FAZ noch gelesen, dass die Deutschen merken oder euch auch wahrnehmen wirklich auf dem Markt, dass ihr dort dann auch grösser werden. Wie geht ihr dort raus? Geht ihr eigentlich als Schweizer Brand mit Zuverlässig oder halt auch das Wertige, geht ihr das auch so an in Deutschland? Oder gibt es einen Unterschied?
Das ist ich muss jetzt schauen, dass ich die Frage wirklich so beantworte, dass es dann auch stimmt. Ich glaube, was wir noch gerne haben, ist so ein bisschen die Underdog. Der Underdog-Hut, der steht uns recht gut. Vielleicht schauen wir schnell mal an, wer ist unser Mitbewerber. Das sind natürlich die zwei grossen, Electrolux und Miele.
Ja.
Und die sind so viel grösser wie wir. Ja. Also da müssen wir nicht versuchen, bei denen im Fahrwasser reinzufahren. Das schaffst du ja nur, wenn du ähnliche Budgets wie die hast, um auch denen entgegentreten. Also wir versuchen einfach ein bisschen einen anderen Weg. Und ja klar, Swissness nehmen wir mit.
Mhm.
Das ist sehr wichtig. Das Swissness impliziert Qualität. Swissness impliziert andere Werte, die für uns wichtig sind. In der aktuellen Kampagne haben wir so ein bisschen Magie fürs Detail, wo wir ein bisschen fürs Essen sind. Wir machen auch die Sachen ein bisschen anders als unsere Mitbewerber. Und ich glaube, wenn man in so einen Markt reingeht, dann darf man auch als kleines Schweizer Unternehmen darf man ein bisschen mit stolzen Brüsten reinlaufen.
Mhm.
Ich glaube, es ist ein bisschen ein Management von der Erwartungshaltung, die man dann muss führen muss. Und sagen, was wollen wir denn wirklich erreichen? Wer ist denn genau unsere Zielgruppe, dass man nicht irgendwo mit der Schrotflinte da ins Feld rausschießt und hofft, irgendwo mal einen Kunden zu treffen, sondern es geht wirklich darum, sehr gezielt die Marktentwicklung halt auch anzugehen. Und da haben wir Freude an unserem Zugorama, wo es mit in München ist.
Ja.
Das zeigt der Brand sehr schön und zeigt halt auch Möglichkeiten, die wir haben. Und wie gesagt, unsere Ansätze sind ein bisschen anders. Wir gehen im Design ein bisschen andere Richtungen als unsere Mitbewerber. Und ja, das bleibt sicher spannend. Jetzt sind wir bei Deutschland, oder? Stell dir mal vor, wie das dann ist in Hongkong oder in Singapur. Oder ja, wir sind auch in Australien daheim. Wir haben eine relativ grosse Organisation in Australien. Also wahrscheinlich, wenn du wählen würdest, der Markt, der am weitesten weg ist. Und es ist immer zu wissen, es ist immer so ein bisschen die Designaffinität, die man mitbringt.
Ja.
Sicher auch der ganze After-Sales-Bereich, wo wir jetzt in der Schweiz halt deutlich besser sind als unsere Mitbewerber.
Mhm. Aber du hast gesagt, wir sind ja global aufgestellt und du hast kurz vorher gesagt, wir sind ja dran, eigentlich der Brand zu vereinheitlichen, klingt jetzt irgendwie wie negativ, weil, ja, oder einfach, ja, ich glaube, es ist schon eine gewisse Vereinheitlichung, oder, dass man ein bisschen sagen kann, du, wir machen nicht, ich weiß nicht, wie viele Länder das ehrlich gesagt sind, ja, wie ist die Koordination zwischen den Ländern? Also, was sind die Schnittstellen? Gibt es dort gewisse Länderverantwortliche, die eigentlich die Rolle haben, wie jemand da in der Schweiz? Oder wie kann man sich das vorstellen, eure Kommunikation?
Ja, gibt's. Also, es gibt Länderverantwortliche, es gibt auch regional verantwortliche Personen. Und dann gibt es eigentlich überall, wo wir unsere eigene Vertriebsorganisation haben, nicht Distributoren haben, sondern wirklich selber eigentlich V-Zug-Mitarbeiter haben, gibt es meistens auch noch Marketingverantwortliche und die ganze Synchronisation läuft dann eigentlich über die Synchronisationscalls, Jourfixe, die wir haben zum Teil mit diesen Leuten. Und das funktioniert im Moment noch nicht so, wie wir es uns wünschen. Globalisierung ist für ein kleines Unternehmen sicher eine grosse Herausforderung, aber wir sind jetzt gerade dran, auch die ganzen Sitzungsrhythmen zu definieren, was passiert in einer Sitzung, was sind so Ziele der Sitzungen. Ich sage immer, manchmal ist es lustig, wenn du so in einer Firma arbeitest, die so alt ist. Und dann manchmal fühlt es sich so, als wären wir in einem Startup, wo du irgendwie banale Sachen wieder anfängst zu definieren und einfach sagst, jetzt müssen wir mal wissen, was gibt es für Sitzungen, was wird dort entschieden und wieso gibt es die Sitzung und zu welchem Ziel führt so eine Sitzung. Und das ist
aber sehr, etwas sehr, sehr Wichtiges. Also muss man sagen, Sitzung oder Meetingkultur, das ist etwas, was ich aus der Zeit von Ricardo noch mitbekommen habe, von meinem ehemaligen Vorgesetzten, wo einfach, ihm ist das auch sehr wichtig gewesen. Er hat uns dort auch allen mal ein Buch geschenkt in die Richtung. Das Rework ist das gewesen, das weiss ich noch. Ich glaube, dort ist uns auch mal aufgezeigt worden, ganz einfach so, es hat so eine Google-Extension gegeben, die gezeigt hat, wie teuer das Meeting ist. Das hat eine Zeit lang recht gut geholfen, wenn man dort sieht, oh, das war jetzt ein teures Meeting gewesen, dass wir da alle zusammengehockt sind, hat es wirklich alle gebraucht. Und ich glaube, seitdem ist das auch ein bisschen so ein Steckenpferd von mir und mir auch sehr wichtig. Und ich habe jetzt das auch in verschiedenen Firmen, wo es auch schon länger gibt, auch schon gehabt, dass dann plötzlich das wieder ein Thema geworden ist, wo man gesagt hat, wie startet man ein Meeting, wie hört man es auf? Ist jedem klar, wo rausläuft, was er mitnehmen muss? Und ich glaube, wenn man das nur macht, so kleine Stellschrauben macht, das erhöht natürlich die Effizienz und ja, dass man das auch ein bisschen zielgerichteter hat in die ganzen Meetings, denke ich.
Ja, Meetings können teuer sein, kommt es darauf an, wer anwesend ist und wie viele Leute das anwesend sind. Ich bin Teil einverstanden. Ich weiss genau, was du willst sagen. Und ich versuche seit 4 Jahren oder 4,5 Jahren mich auch ein bisschen an das zu halten. Ich glaube, es ist wirklich auch ein bisschen die Frage, in welcher Situation eine Firma drin steckt. Ja. Ich glaube, gerade im Moment braucht es so viel Absprache, so viel Synchronisation, wo du nicht einfach so kannst über E-Mails machen, sondern da brauchst du einen persönlichen Austausch. Gerade wenn wir wieder eine neue Kampagne angehen, das ganze Requirements Engineering mit den Ländern, was möchtet ihr, wie werdet ihr euch einsetzen und so weiter. Die braucht es einfach, die Meetings. Aber ich bin auch der Meinung, wenn jetzt jemand da von meinen Kolleginnen und Kollegen zulässt, die werden sagen, jetzt seid genau der Richtige das. Ich habe viel zu viele Meetings. Ich würde mir auch wünschen, ich hätte ein bisschen mehr Zeit zum Arbeiten und ein bisschen weniger Meetings. Ich glaube, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Es ist im Moment situativ nicht anders möglich, dass wir möglichst viele so Synchronisationsmeetings machen, Abstimmungsmeetings. Und ich glaube, wir sollten sie immer so ein bisschen so halten, dass man irgendwo in die Planungsphase hineingeht. Dort dürfen die Sitzungen nachher sein.
Ja.
Dort muss man aber die wichtigsten Fragen beantwortet haben und dann dürfte es im Nachgang nachher nicht mehr so viele Sitzungen brauchen.
Ja. Oder eben gezielte, geplante, wo man sagt, so Meilenstein
oder
Abstimmungsmeetings, das ist sicher immer
also gut. Ich finde übrigens auch Jourfix oder One-to-One, wie man dann sagen will, das ist für mich unglaublich wichtig. Das ist sehr wichtig. Und wenn du ein grosses Team hast, hast du auch viel von denen. Weil ich glaube, die Zeit von dem, wir machen einmal im Jahr zusammen ein Mitarbeitergespräch und ich bewerte dich auf eine Skala von 1 bis 5, die sind Gott sei Dank definitiv
vorbei. Gott sei Dank,
Das ist auch ein Führungsinstrument. Das ist auch ein Instrument, um die Leute zu spüren und zum verstehen, wie geht es denen, mit was sind die konfrontiert. Und die würde ich sicher nicht abschaffen. Aber ja, es hat das Potenzial, dass man gewisse Meetings reduziert, schneller macht. Und ist wahrscheinlich dann auch wieder etwas, was man nach Corona muss anschauen muss. Wie sieht denn das in Zukunft aus? Haben wir Hybride Meetings.
Ja.
Werden wir wieder alle im Homeoffice sitzen? Werden wir 40% machen? Das sind halt alles Fragen, die jetzt noch nicht beantwortet werden können. Aber die Situation wird anders sein als noch vor 2 Jahren.
Ja, das glaube ich. Ja. Du hast vorhin noch gesagt, dass du ein bisschen mehr Zeit zum Arbeiten hast. Wie operativ kannst du überhaupt noch tätig sein in deiner Position? Also bist du, ich gehe mal davon aus, du in deiner Position bist vor allem strategisch, organisatorisch unterwegs, oder? Oder wie kann man sich das so vorstellen?
Ja, auch. Ich glaube, ich bin im Moment noch relativ operativ unterwegs.
Okay.
Hat damit zu tun, dass wir jetzt gerade die Marketingorganisation neu aufbauen.
Ja.
Ich dann sicher auch wirklich gute und kompetente Leute nachher gewisse Sachen darf abgeben aufs neue Jahr. Im Moment ist es sehr operativ. Und jetzt gebe ich es auch noch zu, ich habe noch gerne ab und zu operative Sachen.
Das ist eigentlich auch der Punkt, den ich auswähle, aber ist gut.
Schon gemerkt. Nein, ich brauche das. Ich brauche auch ab und zu mal die Unterstützung, mal etwas zu machen, was der Brain vielleicht nicht so braucht. Wo man auch mal etwas sieht, was man gerade unmittelbar gemacht hat. Ja. Habe ich auch sehr gerne. Mhm. Aber ja, ich glaube schon auch, dass man in Zukunft schaut, dann braucht es mich eher so ein bisschen in der Schnittstellenfunktion zwischen meiner Chefin und halt der Organisation.
Ja.
Auch in der Planungsphase etc. Und ja, Strategiekonzeption von diesen Sachen.
Mhm.
Ja, entscheidend.
Und das ist natürlich auch wichtig, oder wenn du weißt, was deine Mitarbeiter münd machen oder dürfen machen, vielleicht besser. Das hilft natürlich auch, oder? Zum ein bisschen verstehen, eben, was könnte man optimieren, wenn man nur müsste delegieren und strategisch, verliert man dann vielleicht halt irgendeinen dann ein bisschen den Bezug und dann ist der schwieriger drin zu bleiben. Aber du bist ja auch eh der Generalist. Du kennst wahrscheinlich auch durch das viel Zusammenhänge, was natürlich auch sehr viel bringt für die Position. Ja.
Ja, das hilft in der Tat, wenn man so ein bisschen kann versuchen, also das klingt mir ja nicht immer, aber auch ein bisschen kann versuchen, auch ein Netzwerk aufzubauen zu Entwicklern oder anderen Abteilungen und halt auch offen denen gegenüber tritt, dass man irgendwann mal das grosse ganze Bild versteht.
Mhm.
Wir fangen jetzt gerade an, oder haben vor kurzem angefangen, sogenannte Fokusgruppen auch zu machen, wo auf einmal ein Meeting hast mit einem Entwickler, ist zum Beispiel noch nie passiert,
okay.
Dass der mal kann sagen, weißt du, das Produkt haben wir aus dem Grund entwickelt und darum ist es besser als... Wir versuchen jetzt wirklich, das ein bisschen zu durchmischeln.
Das
ist eine grosse Herausforderung mit 1000 Mitarbeitern in Zug.
Klar.
Aber das ist sicher spannend und auch die richtige Entwicklung. Und
das ist extrem wertvoll. Also ich muss sagen, ich habe die Chance gehabt, bei der CSS-Versicherung relativ viel so Workshops zu machen, als der Start von einem Projekt zumindest, aus fast allen Bereichen Leute dazugeholt worden sind, ob das im Verkauf war, als Kundenberater, jemand, der in der Service-Line arbeitet, wo die ganzen Telefone entgegennimmt, wo man weiss, okay, das sind auch Pain-Punkte und so, und habe einfach nur gute Erfahrungen damit gemacht. Und das muss man nicht durch das ganze Projekt in dieser Intensität durchziehen. Ich glaube, das kann man irgendwann sich dann auch nicht mehr leisten oder man bekommt dann nicht so viele Termine mit allen Leuten. Aber es ist sehr, sehr wichtig, um die verschiedenen Inputs zu bekommen. Und,
vor allem muss man sich da an die eigene Nase nehmen. Es liegt einem jedes Mal, jeden Tag, sollte man sich selber fragen, wer könnte ich da noch involvieren? Ich glaube, in dem Moment, wo man Leute involviert für Sachen, werden sie auch unterstützt.
Ja.
Und wenn macht man das typischerweise nicht? Dann, wenn man halt am Limit läuft, irgendwie auch nicht die Möglichkeit hat, die Synchronisationsmeeting wahrzunehmen etc. Und auf das muss man schon sehr sensibel sein oder möchte ich auch sensibel sein, dass ich da nicht irgendwie eine Chance verpasse. Aber das ist super einfach gesagt, aber es ist sehr herausfordernd.
Das ist so, ja. Du hast vorhin kurz auch die Entwicklung angesprochen gehabt. Wenn man jetzt allgemein schaut, was macht VZOG intern und was machen Sie oder lassen Sie auch extern machen oder wo haben Sie externe Partner in welchem Bereich?
Ich würde mal sagen, wir versuchen, es gibt ja unterschiedliche Ansätze, wie man eine Marketingabteilung kann führen kann. Entweder bloß man sie auf und macht alles selber oder man hat halt eine gewisse Größe und skaliert extern.
Mhm.
Wir sind eher auf dieser Schiene daheim. Und ich möchte noch schnell eine Frage zurückkumpeln oder beziehungsweise noch etwas reinschmeißen, weil wir reden oft von Digitalisierung und ich diskutiere das auch sehr viel mit meinen Kollegen, was bedeutet das? Und ich glaube, wenn ich unter dem Weihnachtsbaum darf ein Wünschli anhängen, dann würde ich sagen, führt Digitalisierung dazu, dass einfache, blöde, sage ich jetzt mal, Prozesse von der Digitalisierung übernommen werden und wir dort unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder einsetzen können, die stark sind und uns Freude macht. Ich glaube, dort bringen wir es, aber das wird noch ein grosser Weg sein.
Mhm.
Jetzt kommen wir zu deiner Frage zurück. Ich Wir arbeiten sehr viel mit externen Ressourcen zusammen. Mhm. Das ist von Produktion, Film, Kampagne, aber auch strategisch, wo wir uns gewisse Hilfe einkaufen. Mhm. Ich glaube, dort sind wir eine relativ grosse Liste von externen Dienstleistern. Mhm. Die versuchen wir immer wieder auch zu schauen, wie können wir die Masse von Aufträgen, die wir haben, halt auch externe skalieren, weil nur einfach rausgehen geht nicht. Jemand muss noch einen externen Partner steuern etc. Also wir sind trotzdem irgendwo limitiert, auch wenn wir können extern skalieren können. Mhm. Und das sind auch Leute, die vielleicht in der Vergangenheit bewiesen haben, dass das Pferd Zug verstehen, das verstehen, wo wir drin sind, weil es ist nicht nur immer einfach mit uns zusammen zu arbeiten. Wir sind eigentlich ein Albtraum gekommen.
So hast du jetzt sicher mal die ganze Kaltakquise von dir ferngehalten. Das war clever.
Ich hoffe, du hast auch den Teil gelesen, den du im Internet vielleicht gefunden hast, wo steht, Kaltakquise und Social Media Quise funktioniert bei mir nicht mehr. Dann gehen wir doch auf den Teil gerade hin, wenn ich mir den selber voranmachen darf.
Genau.
Ist Wahnsinn, wie viele Anfragen das ich bekomme. Es ist absolut abartig und ich habe wirklich schlechtes Gewissen. Ich schlafe auch manchmal wirklich schlecht, dass ich dem gar nicht gerecht werde, die alle zu beantworten. Es ist echt. Ich traue mich nicht mal mehr im LinkedIn schauen, das sind glaube ich über 190 Anfragen.
Irgendwie bin ich froh gewesen, dass ich noch durchgerutscht bin, oder?
Du warst halt schon drinnen vorher. Nein, das ist irgendwie ein bisschen traurig, weil ich glaube, auch dort hat es gewisse Chancen drin. Dort hat sicher Firmen und Leute, die gute Ideen hätten. Ich weiss nicht, wie ich mit dem umgehe. Also Telefon abnehmen, ich glaube, mich erreicht man sehr, sehr, sehr selten. Das ist nicht etwas, wo ich stolz drauf bin, überhaupt nicht, sondern es ist mehr Grundlage, dass ich sage, ich muss mich fokussieren auf die Sachen, die man gerade gönnt. Und die Sachen, die in meinem Handlungskreis liegen, die ich beeinflussen kann. Und alles andere muss ich halt im Moment ausblenden. Und ich hoffe, vielleicht die eine oder andere Person lässt jetzt zu, die auch eine Anfrage eigentlich hat, bitte nehmt das nicht persönlich, sondern das ist schlichtweg, es hat mit meinen Ressourcen zu tun, ich kann das nicht alles angehen, sonst wäre es eine never-ending Story. Aber ich glaube, ich bin sicher, es gibt gute Lösungen, die jetzt an mir vorbeigehen.
Ja.
Und dann gibt es das wieder zu beurteilen, wenn wir dann so Lösungen brauchen, die halt dann im Moment halt angefragt werden.
Ja, ich glaube, das kennen aber alle ein bisschen in dem Bereich, so, wo mal Product Ownership oder eben ihre leitende Position sind, dass da viel reinkommt. Ich habe das auch gehabt und ich musste sagen, ja, eben wenn man sich wirklich die Mühe macht, alle anzuschauen, muss man auch sagen, also ich habe jetzt wenig daraus rausgenommen und ja, manchmal merkt man auch, dass es ein bisschen lieblos ist. Oder? Es gibt auch solche, die das wirklich sehr, sehr gut machen und wirklich auch ein gutes Produkt dahinter haben. Aber ja, Kaltakquise finde ich allgemein immer noch etwas sehr Schwieriges.
Unglaublich schwierig. Es wäre ja in dem Moment, wo jemand eine Kaltakquise gegenüber mir betreibt, müsste die Person ja extrem gut wissen, in welcher Situation, dass wir uns befindet. Und ich meine, viele tun dann einfach den Zustand von der Website oder von unseren SEM-Aktivitäten oder von der Kampagne anschauen und versuchen es dann zu beurteilen. Und oft trifft das dann halt nicht das richtige Bild. Weil
wir sind nicht in 3 Monaten fertig mit einem Redesign von der Website, gar nicht davon aus.
Ganz genau, das geht ein bisschen länger.
Ein bisschen länger. Das ist gut. Ja, du hast vorher schon ein bisschen beantwortet, oder? Dass ihr eigentlich auf dem Weg sind, digitaler zu werden, ihre Transformationen sind. Wie würdest du beurteilen, wie digital ist V-Zug?
Ich würde sagen, und jetzt schaue ich halt einfach nicht den Produktionsrahmen an, oder ich schaue jetzt wirklich alles andere, oder ich schaue vor allem das Marketing an. Ich sollte ja mir nicht anmassen, etwas anderes zu beurteilen. Ich würde sagen, wir hinken etwa 7 bis 8 Jahre hinten rein.
Okay.
Würde ich irgendwo behaupten.
Wenn du vergleichst mit
unseren Mitbewerbern.
Mit den Mitbewerbern.
Mit ähnlichen Unternehmen.
Ja, ja.
Irgendwo dort wird die Realität liegen.
Aber
das ist bekannt und das ist ein offenes Geheimnis. Und da müssen wir uns nicht das müssen wir nicht irgendwie unter den Tisch kehren, weil wir haben uns darauf fokussiert, gute Produkte herzustellen. Und jetzt folgt halt der zweite Schritt und dann irgendwann der dritte Schritt. Und es gilt ja, die Basis aufzubauen. Wir haben SAP geführt vor 3 Jahren, 3,5 Jahren. Natürlich haben wir jetzt eine IT-Firma oder eine IT-Abteilung, Entschuldigung, die gerne auch würde jetzt weitere SAP-Produkte einführen. Und dort gibt es manchmal auch ein bisschen eine Diskrepanz zwischen dem, was wir gerne hätten für Tools und zwischen dem, was dann natürlich eine IT auch würde empfehlen. Das sind schrittweise Prozesse, die wir müssen angehen und schauen, dass man miteinander die Sachen anbringt und nicht irgendwie gegeneinander entscheidet. Ja. Aber irgendwo, sagen wir mal, 6 bis 8 Jahre.
Ja. Aber ich meine, du hast natürlich, denke ich, in dem Bereich, im Marketing, eben, wenn du dort hinten dran bist, hast du eigentlich mehrere Möglichkeiten. Eben, entweder machst du eine Strategie, die dann halt erst nach ein paar Jahren fruchtet. Oder die andere Möglichkeit ist wahrscheinlich halt einfach relativ viel einfach aber mit mega viel Aufwand zu machen, um jetzt kurzfristig irgendwie den Gap zu schliessen. Und so, wie ich dich verstanden habe, ist bei euch schon eher der erste Punkt, dass man langfristige Strategie hat, dass man dort den Gap einfach kleiner machen kann. Man muss ja nicht 100% geschlossen werden wahrscheinlich, oder? Ja.
Also ich glaube, noch einmal, und ich will wirklich da voranschicken, ich tue nicht beurteilen, was meine Vorgänger oder Leute vorher gemacht haben. Ja. Das ist sicher alles richtig gewesen, aber ich glaube, man hat eher früher noch die Politik gehabt, dass man einen unmittelbaren Schmerz oder ein unmittelbares Problem gerade schnell gelöst hat, ohne Weitsicht. Das ist damals auch ein bisschen eine andere Situation gewesen. Und darum stehen wir heute auch ein bisschen dort, wo wir sind, dass wir ein bisschen eine Systemlandschaft haben, die nicht so vernetzt ist, wie man sich das würde wünschen. Und das gilt jetzt halt irgendwo aufzurummen. Und das geht nur, wenn wir in der Basis anfangen und Schritt für Schritt vorwärts machen und nicht irgendwie versuchen, das grosse Ganze gerade anzugehen, dann verblasst es uns eh.
Ja.
Also ich glaube, es ist auch nicht mehr die Fläschchen-Politik, die man angehen will, sondern wirklich das Zeug langfristig planen und auch, wenn es dann halt ein bisschen länger geht, aber auch in der Umsetzung dann auch die Langfristigkeit dort anstreben, dass man dann die Lösung hat.
Ich habe mir aufgeschrieben, was so deine Ziele sind. Du hast ein paar Sachen schon angesprochen, eben mit dem Global Branding, jetzt der Bereich oder den Gap zu schliessen. Würdest du sagen, das sind so ein bisschen deine langfristigen Ziele noch, oder?
Ja, ganz sicher. Also ich glaube, das ganze Branding, was Branding angeht, was die Globalisierung angeht, auch irgendwie besseren Kontakt haben mit unseren internationalen Märkten, die mehr involvieren halt auch in Sachen, wo wir machen, das ist sicher wichtig, auch wenn ich das Branding anschaue. Da haben wir ein grosses Potenzial, da werden wir noch recht viel Platz haben für grosse Aufgaben, die uns auf uns warten. Das wird sicher super spannend, aber ich glaube, es geht wirklich darum, jetzt ein bisschen das Mindset zu verändern und Leute involvieren, ihnen auch zeigen, was ist der grosse Weg, weil wir haben im Hintergrund sehr viel vorbereitet mit der neuen CICD, auch ein Corporate Architecture, das aufgebaut worden ist. Einfach so ein bisschen, wir haben jetzt ein bisschen Grundlage bereit gemacht, Basis, und jetzt versuchen wir halt, die noch zu verschärfen. Also das CICD ist nie fertig, das ist etwas, was sich immer weiter verändert. Und das möchten wir jetzt eigentlich gerne zusammen mit diesen Leuten machen und halt wirklich genau anschauen und sagen, wo haben wir Baustellen, wo sieht ein Showroom nicht gleich aus, wie wir es uns vorstellen. Und das ist auch eine längerfristige Planung und das bleibt sicher spannend. Kommunikation sicher eher ein bisschen kundenzentrierter ausrichten, wird sicher wichtig, Marketingautomation einführen, ist sicher auch eine grosse Herausforderung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, das ist unser Outlook, was Digitalisierung bedeutet.
Spannend, ja. Jetzt haben wir das vorausgeschaut. Vielleicht noch zum Abschluss jetzt von dieser Reise, die wir jetzt haben, durch V-Zug durch. Auf was bist du besonders stolz? Oder was hast du in die Firma reingebracht, wo du sagst, das finde ich cool, dass das geklappt hat oder dass wir das als Team auch geschafft haben?
Also mal grundsätzlich bin ich vor allem stolz aufs Team. Es ist wirklich nicht einfach, mit was dass die konfrontiert werden im Moment. Da sind sehr viele Ansprüche rum. Das ist sehr schnell sich verändern. Was heute da ist, ist morgen C und übermorgen ist es F. Und das braucht ein bisschen geistige Flexibilität und es braucht ein bisschen gesunde Gleichgültigkeit, wie ich immer sage, dass man halt auch gewisse Sachen mal sagt, das ist jetzt halt einfach so, muss ich akzeptieren, ich arbeite in einer grossen Firma. Ich bin stolz, dass wir jetzt die neuen Geräte, die wir vom Markt gebracht haben, von dieser sogenannten Excellence Line, dass wir dort eigentlich alles versucht haben, ein bisschen zu vernetzen, ein neues Branding, neue Kampagnen, neue Bildwelten und die jetzt mal im ersten Schritt mal getestet haben auf der Webseite. Mit der Jungformat auch einen neuen Weg gegangen sind, wie wir Kampagnen umsetzen. Also wir haben einiges können bewegen. Wir haben neue Zugoramas können machen, die in dem Corporate Architecture inner entspricht, wie wir es früher hatten. Wir haben das ganze Branding auf der im Produktionsstandort schon können verändern. Ich bin eigentlich auf alles stolz, was wir fertig bringen. Das können kleine Sachen sein und es können ganz grosse Sachen sein, weil es ist unglaublich schwierig, halt, wenn du wirklich tagtäglich mit wieder neuen Sachen konfrontiert wirst. Und ich bin stolz aufs Team. Ich bin stolz, dass ich es geschafft habe, das Team zusammenzuhalten. Ich bin stolz, dass ich es geschafft habe, ein Team so aufzubauen, dass Leute dort haben können arbeiten, die Kompetenzen haben und uns so weitergebracht haben. Ich glaube, das ist mein Job. Ich sage immer, ich muss nicht mega gut sein. Es müssen vor allem die Leute, die an den Sachen arbeiten, die in der Tiefe müssen gut sein. Und ich versuche oben dran so die Leitplanken zu setzen.
Vielleicht auch den Rücken ein bisschen frei zu halten, ja, oder?
Absolut. Ja. Vielleicht auch ein bisschen Bad Guy sein ab und zu. Mal sagen, das machen wir jetzt definitiv nicht. Oder wir machen es erst nächstes Jahr und so weiter. Das ist ein bisschen mein Job und das werde ich so weitertreiben. Und ja, ich hoffe auch, dass das dann dazu führt, dass die Firma, ja, dass dieser Firma gut geht. Das
ist sehr cool, ja. Hast du noch etwas, was du zu der V-Zug willst du sagen, oder sonst würden wir ins Cooldown hinspringen?
Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Also mal grundsätzlich, schaut mal an, was für Geräte haben. Sicher wird es spannend, weil viele Leute mir dann auf einmal gratulieren zum Wendy Holdener Sponsoring und muss sagen, das sind nicht wir, das werden der Wettbewerber.
Nein, wir sind die mit Martina Hingis gewesen, oder?
Wir sind die mit Martina Hingis und Dong Wali gewesen, genau, richtig. Nein, ich glaube, ich habe es eingängig gesagt, wir sind ein bisschen zur Selbstverständlichkeit geworden. Ich freue mich, dass es dass die Leute wieder mehr selber kochen. Das hat natürlich Corona dazu beigetragen, gerade im Lockdown, dass die Leute haben müssen selber kochen. Ja. Aber ich glaube, es ist eine gute Bewegung, dass wir versuchen, selber uns zu ernähren, positiv zu ernähren, wenig Junkfood. Und wir können einen Teil dazu beitragen mit unseren Geräten und möchten ein Teil von dieser Reise auch sein. Mhm. Und ja, ich ist immer lustig, wenn ich die Leute frage, was hast du denn für Geräte? Keine Ahnung. So silbrige und so. Also, ja, das ist natürlich jetzt extrem subjektiv und es ist mein Job, aber es ist immer lustig.
Ja,
die Leute fragen, was haben wir eigentlich da?
Ja. Ich wüsste nur, beim Kühlschrank einer von euch ist, aber sonst hätte ich glaube auch mega Mühe.
Voilà. Ja. Voilà. Also schaut doch mal rein, was ihr habt. Wenn es ein Zug ist, dann ist es in der Schweiz produziert. Und, ja.
Sonst habt ihr ein schlechtes Gewissen.
Nein, ja nicht. Also, ich glaube, unsere Mitbewerber machen auch einen guten Job. Es geht nicht einmal um das.
Ja.
Ich glaube, es ist mehr wieder so ein bisschen, ja, was Corona jetzt gezeigt hat, oder? Wir wollen irgendwo achtsam mit uns selber umgehen, ein bisschen entschleunigen und so weiter. Und wir können dazu beitragen als Firma. Wo ist es besser entschleunigt, wie wenn ich einfach etwas in die Maschine schmeiße und nachher kommt es so raus. Ja, ich glaube, wir passen irgendwie gut jetzt in die Zeit hinein und das wollen wir auch jetzt mehr zeigen und stolzer auch zeigen, dass wir da einen wichtigen Teil vom Alltag sind, können sie oder sind.
Sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen, diesbezüglich. Ich würde sagen, wir kumpeln noch rasch so ein bisschen als Cooldown eben in so ein bisschen Work-Life rein. Wie wichtig oder was verstehst du unter Work-Life-Balance, wenn es das für dich gibt? Ich bin jetzt schon zweimal irgendwie ein bisschen verrissen worden.
Ja, ich glaube, was man nicht sollte machen oder eine Beurteilung von Work-Life-Balance ist sehr persönlich und subjektiv.
Ja.
Es hat viel mit Resilienz zu tun, wie resilient bin ich, wie belastbar bin ich etc. Und da gibt es kein richtig und kein falsch, das ist mir unglaublich wichtig, dass man das auch offen darüber reden kann. Ja. Es gibt Leute, die schneller ans Limit kommen und Leute, die halt ein bisschen härter sind im Nehmen. Ich gehöre wahrscheinlich eher zu der Sparte, die eine höhere Resilienz hat und härter ist im Nehmen. Aber ich merke auch, mit jedem Jahr, wo ich älter werde, nimmt das auch ab, logischerweise. Ich bin nicht mehr so belastbar wie vor 20 Jahren. Work-Life-Balance bedeutet für mich, dass man eigentlich das Arbeiten und die Freizeit so kann miteinander kombinieren, dass man immer noch Platz hat, um selber auch einen Raum zu finden, um ab und runter zu fahren. Ich glaube, wenn man das nicht mehr schafft, dann hat man wirklich ein Problem.
Ja.
Das ist für mich sehr wichtig, dass man so ein bisschen seine Insel hat. Das kann Familie sein, das kann natürlich ein Hobby sein, das kann irgendwie ein Boot sein. Ich glaube, da muss jeder für sich eine Lösung finden, dass man aus dem stressigen Alltag einfach mal runterfahren kann und sich sammeln und auch manchmal die Gedanken macht.
Und auf dieser
Insel... irgendwie so Mike Schiebermässig daherkommen.
Nein, das, gar nicht. Aber auf dieser Insel bist denn du auch... Ja, sage ich jetzt mal ein bisschen abgekoppelt von der, also weißt du, jetzt wegen der Erreichbarkeit zum Beispiel, dass du sagst, schau, wenn ich da bin, dann gibt es jetzt eigentlich nicht unbedingt nur ein Telefon oder ein E-Mail, das ich jetzt noch beantworte. Oder wie handhabst du das? Also wie strikt bist du vielleicht dort auch?
Strikter als vor 5 Jahren.
Ja.
Ich werde immer strikter, was das angeht. Ich habe lange Erreichbarkeit, würde ich sagen. Ich kann mich ziemlich lange erreichen. Aber es gibt wirklich keinen Punkt, wo ich sage, so, jetzt ist aber fertig.
Ja. Ja.
Wie gesagt, da gibt es kein richtig, da gibt es kein falsch. Wenn wir alle arbeiten, eine Lösung zu finden, wie dass wir uns erholen können von diesen Strapazen, vom Arbeiten, das dazugehört zum Leben. Ich glaube, dann kann man sagen, haben wir eine gute Work-Life-Balance. Und dann kommt es nicht darauf an, wie viele Stunden dass wir geschafft haben, sondern dass man sich einfach wohlfühlt.
Ja, und manchmal gibt es ja wirklich ganz kurze Auszeiten, die man sich kann nehmen kann, auch wirklich während dem Tag, wo man irgendwie, also ich habe einen Arbeitsweg von 10 Minuten Velofahren, für mich ist das nur schon entspannend, oder wenn ich die 10 Minuten habe zum Heimfahren, bin ich dann auch mit den Gedanken wieder, die sind eigentlich jetzt clean und dann bin ich daheim und dann ist das gut. Was machst du so als Ausgleich? Oder was sind deine Inseln? Ich weiss einfach, wir kennen uns ja auch so vom Fußball, wo wir uns sehen, also vom passiven Fußball, also vom Fußball schauen. Aber was machst du noch so?
Ja, als Fußball gehört dazu. Ich liebe und hasse meinen FCL. das ist eine grosse alte Hassliebe. Nein, genau. Fußball gehört dazu. Das hat für mich, Brot und Spiele. Schauen wir es mal so an, oder?
Ja.
Das ist wirklich so ein Teil, wo ich auch abschalte, mit den Jungs Bier trinken, auch mal Solo fahren, wo ich da die Treiber nachher. Das gehört dazu. Ich bin auf dem Wasser gross geworden, am Wasser gross geworden. Ich bin ein stolzer Würzenbächler. Der Lidowiese ist natürlich mega cool gewesen. Ja, ja. Da habe ich die Möglichkeit gehabt. Mein Vater hat das Boot gekauft. Dann bin ich gross geworden. Als er verstorben ist, haben wir das Boot, das war einfach ein bisschen zu teuer gewesen in dem Moment. Ja. Jetzt habe ich seit eineinhalb Jahren selber das Vergnügen, darf ich das Boot auf dem Zogersee. Cool. Meine Seeleninsel und oder Burnout Prevention 1 heisst. Das meine ich wirklich ernst. Das ist für mich das Ultimative, wenn ich nach so einem Arbeitstag Badhosen anlegen, aufs Boot gehen, rausfahren, ein Bier in die Hand nehmen, den Podcast von Meeting Geek hören.
Ja, schöner Honig, den du mir da ums Maul schmierst. Aber es war noch nie warm gewesen, seit es der Podcast geht. Also dem her, das ist gut.
Du hast Lüger. Also, ich wollte eigentlich vor allem sagen, es kann man sein, dass man es entspannender mit dem Nützlichen verbinden kann.
Ja. Ja.
Darum schätze ich die Podcasts, ist jetzt deinen oder viele andere, schätze ich sehr. Und das ist cool, das ist für mich Freiheit.
Mhm. Ich habe im Intro kurz angesprochen, du bist ja 10 Jahre lang noch verantwortlich gewesen, auch für die Organisation vom Funk am See. Das Open Air in Luzern, wo gratis war, also immer noch gratis ist.
Ja, ist mittelrichtig.
Mittelrichtig.
Also wirklich eine Herzangelegenheit. Ich habe es liebt und hasse geliebt und ich habe es schon lange nicht mehr erlebt. Und ich habe das unglaublich gut gefunden. Ich habe oft auch mit einem sehr guten Kollegen von mir, der immer ein bisschen Wegbegleiter war, auch in diesen Themen, irgendwann mal das Präsidium übernommen. Leider gerade in einer Zeit, in der es ein bisschen schwierig war. Mit hohen Fixkosten sind wir praktisch jedes Mal, wenn wir eine Durchführung haben und es regnet, sind wir gerade in rote Zahlen reingeschlittert. Vorher bin ich eher so ein bisschen im Verein tätig und habe geschaut, dass es ein bisschen Sponsoren gibt, dass man irgendwo durch eine Organisation aufbauen kann und einfach mit anderen coolen Leuten, die ich wirklich auch sehr geschätzt habe und Freunde geworden sind, können das gratis Open Air auf die Beine stellen, was ja so ein bisschen in sich selber mega cool ist. Also man kann sagen, mit dem gratis Musik zur Verfügung stellen. Das ist vor 10 Jahren, das sind das namhafte Band gewesen heute.
Ja.
Das hat sich ein bisschen verändert natürlich mit der ganzen Konzertlandschaft. Mhm. Das habe ich mega gerne gehabt. Das war eine Herzangelegenheit gewesen und ich habe jetzt mal fast Tränen in den Augen gehabt, wenn ich gesehen habe, dass da irgendwie 10'000 Leute auf der Lidowiese stehen. Ja. Das war mega cool gewesen. Ja, und es war in Würzenbach gewesen.
Hilft natürlich auch, ja. Also ich habe es auch immer sehr cool gefunden. Ich hoffe jetzt, dass ich nächstes Jahr jetzt kann stattfinden, das wissen wir noch nicht im 22.
Ja, ich bin guten Mutes, die sind recht motiviert da, die junge neue Crew, die am Start ist. Und die werden das natürlich anders machen, als wir es gemacht haben, hoffentlich auch anders machen.
Ja, sicher, ja.
Und ich freue mich extrem drauf und ich freue mich sowieso generell wieder auf Live-Konzerte ohne Ende. Ja. Das vermisse ich extrem.
Das ist so, ja. Gerade einen guten Übergang. Hast du eine Empfehlung im Bereich von Musik, Podcasts, Bücher, Serien, wo du kannst sagen, das fände ich cool, das müssen andere auch wissen? Oder?
Also generell, ich glaube, um was das niemand, der irgendwie Business macht oder Business aufbaut etc. rumkommt, ist für mich der Peter Thiel mit seinen, Zero to One zum Beispiel, wo ich sehr ein cooles Buch finde.
Ja.
Ich habe Hooked, habe ich schon gesagt, finde ich super cool. Macht mega Spass, das Zeug zu lesen. Ja, ich muss wahrscheinlich ein bisschen in mich gehen. Ich glaube, es ist ja, alles, was du irgendwie so ein bisschen das Geschäftsfeld übernehmen kannst, also höre ich auch.
Ja, sehr schön.
Ich treffe immer wieder so ein bisschen Podcasts an. Jetzt habe ich gerade der wichtigste wahrscheinlich, ist mir jetzt gerade empfallen, vielleicht kann ich noch schnell nachschmeissen nachher. Ja. Und dann halt sehr viel Musik.
Ja.
Ich bin unglaublich grosser Rockfan und Drum and Bass habe ich sehr gerne. Das brauche ich auch dann wahrscheinlich nachher, zum wieder zurück auf den Zug fahren. Mal schauen, was es braucht.
Beim
Schneefall
wahrscheinlich
inner Frank Sinatra, mal schauen, was da gibt. also grundsätzlich einfach alles, wo einem auch ein bisschen Mehrwert liefert, wenn man es lässt. Finde ich cool.
Sehr cool, ja. Ja, geht mir ähnlich. Ich habe jetzt wenige, die ich komplett lesen, die nichts mit dem Geschäftlichen zu tun hat, obwohl es manchmal auch cool ist. Ich habe mich auch schon in der Ferien halt mal einen Roman wieder gelesen und dann merkt man so, das ist eigentlich auch noch cool.
Ja.
Aber ich bin meistens schon auch wieder unterwegs, eben, um etwas rauszunehmen.
Also was ich super spannend finde, zum Beispiel wenn man jetzt gerade sollte dran sein, sich eine Firma aufzubauen, ist alles von Slidebean, alles was von Slidebean kommt. Super spannend, was sie machen, auch wenn es ein bisschen sehr Amerika-orientiert ist. Aber macht super Spass. Ich tue gerne eigentlich, Ich höre gerne von Leuten, die etwas probieren und dann vielleicht sagen, guck, das hat funktioniert und das nicht. Da kann man ja nur lernen. Ja. Es ist unterhaltsam und das ist super spannend. Und ja, also ehrlich gesagt, ich kann dann mal drei Fragezeichen noch einmal nachlassen. Das finde ich auch noch cool. Habe ich auch noch gerne.
Ja. Sehr gut.
Ah, und der FCL-Podcast
natürlich. Der FCL-Podcast, ja. Ist bei mir auch auf der Liste, muss ich sagen. Ja. Genau. Ja, die letzte Frage, die ich habe, ist, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wie machen wir das am besten? LinkedIn, haben wir ja jetzt gehört, wird wahrscheinlich schwierig, alle zu durchkommen, oder?
Ja, es ist generell ein bisschen schwieriges Thema und ich sage es wirklich noch einmal, ich finde das nicht cool und ich sage das nicht mit Stolz, aber es ist super schwierig, mich zu erreichen. Ich wüsste auch jetzt gerade nicht irgendwie den Weg, wo ich müsste sagen, das funktioniert nicht. Eigentlich müsste ich fast sagen, Briefpost ist wahrscheinlich das Beste, aber das will ich auch nicht.
Das verstehe
nicht, dass man noch mehr Wälder abrotzen da.
Ja.
Ja, ich glaube, es gilt halt am Schluss dann irgendwo zu probieren und wirklich schwierig.
Ja.
Also ich würde es eher sagen, ich bin bewusst, da sind ganz viele Leute draußen, die coole Sachen haben, ja. Coole Unternehmen haben und uns auch wirklich könnten unterstützen. Ich würde eher sagen, ich gehe die, also so habe ich es bis jetzt immer gemacht, die aktiv angehen, zum Fragen, können uns mit einem Thema helfen etc. Also jetzt sind wir nicht verschlossen, aber ja, das ist schwierig.
Ja, und die jetzt zulassen und wenn mit dir Kontakt aufnehmen, sollen einfach kreativ sein, weil ganz ehrlich, dann wirst du wahrscheinlich darauf aufmerksam, wenn sie irgendwie, weiss auch nicht, ein Plakat aussen an deinem Büro hängen. Und
so wichtig ist, finde ich jetzt das auch. Nein, ich glaube, es ist, ja.
Nein.
Ich wüsste auch gar kein, eben, wie gesagt, ich bin nicht stolz auf das, aber ich wüsste jetzt im Moment gar nicht, was könnte ich jetzt sagen, wenn er mich erreicht am Schluss. Ich meine, probiere es auf LinkedIn, ja. Aber,
ja. Ich verlinke dich zumindest mal und dann können sie schauen, was sie damit machen, ja. Nein, danke vielmals für deine Zeit. Sehr cool gewesen. Danke, Rolli.
Danke auch vielmals, Adi, und einen lieben Gruß da raus.
Das war es wieder von der heutigen Episode von Meet the Geek. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast ein bisschen etwas daraus mitnehmen. Die nächste Sendung wird in 2 Wochen erscheinen. Dass du die nicht verpasst, abonnierst du uns am besten auf dem Podcast-Player von deinem Vertrauen und dort, wo es geht, kannst du vielleicht noch eine Bewertung da lassen. Das hilft uns auch sehr. Danke vielmals und bis bald.